So, guten Morgen miteinander. Schön, dass ich bei euch sein darf. Heute geht's ums Wort Gottes, um das, was geschrieben steht. Und ich darf ein paar Sachen dazu ausführen. Ich freue mich sehr drauf. Lasst uns beten miteinander. Herr Jesus, danke, es ist wirklich so, wie wir es gesungen haben. Dein Wort, es gibt Kraft, es gibt Tiefe, es gibt all das, was wir brauchen. Vielen Dank. Amen. Bibel lesen, vielleicht persönlich, mir geht es so, es ist nicht immer gleich für mich. Es gibt Phasen, wow, da kommt was entgegen. Da freue ich mich jedes Mal drauf, wenn ich das Wort aufschlage und es spricht so zu mir und es ist erfrischend und es ist gut. Und dann gibt es andere Zeiten, wo ich merke, oh, ha. Ach ja, richtig, Bibel lesen solltest du heute auch noch, gell? Ja, es ist unterschiedlich. Und wenn ihr solche unterschiedlichen Zeiten erlebt, don't worry, be happy. Geht einfach weiter. Es lohnt sich, dran zu bleiben beim Bibellesen. Die anderen Phasen kommen auch wieder. Es hat mit verschiedensten Dingen zu tun, die in unserem Leben geschehen, wie oft wir gerade sind, wie viel Zeit wir haben, wo wir gestresst sind und so weiter. Und was vielleicht in meinem Leben auch gerade dran ist, was Gott tun möchte. Aber lasst uns dranbleiben, auf Jesus zu hören. Hinsetzen. Ihr sitzt ja schon alle, ist wunderbar. Das Thema ist Hinsetzen, so heißt es. Und das kommt von der Geschichte von Maria und Martha. Die meisten werden diese Geschichte bereits schon einmal kennen, aber ich lese sie für uns alle. Maria und Martha. Da ist die Rede von der Reise von Jesus. Als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihnen zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach: Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester allein lässt beim Dienen? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du hast viele Sorge und Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Interessanterweise geht eine andere Geschichte gerade voraus. Jene Geschichte eben vom barmherzigen Samariter. Und wer die Geschichte kennt, der weiß, ja, da geht es eigentlich darum, ums Anpacken. Wenn der andere in Not ist, dann packe ich an und helfe dem aus Barmherzigkeit. Darum geht's. Und bei diesem Bericht, der direkt danach kommt, da geht es nicht ums Anpacken, da geht es ums Hinsetzen. Zu den Füßen Jesu zu sitzen, darum geht es, auf Jesus zu hören. Man darf das nicht gegeneinander ausspielen. Beides gehört in unser Leben hinein. Wir sollten nur wissen, wann was dran ist und mit welchem was. Und das ist wahrscheinlich die Kunst bei der ganzen Sache. Jesus war also mit seinen Jüngern unterwegs. Sie hatten bereits die Richtung Jerusalem eingeschlagen. Es geht schon auf Ostern zu, auf die Kreuzigung von Jesus. Jesus wusste das. Er ging ganz bewusst diesen Weg und nun kommen sie nach Bethanien, wie das Johannes-Evangelium uns berichtet. Und das war nicht mehr allzu weit von Jerusalem entfernt. Sie kamen nach Bethanien und da war die Maria zu Hause. Sie kannte wohl Jesus bereits. Und sie nahm natürlich Jesus und die 12 Jünger auch sehr gerne auf. Sie bewirtete sie gerne. Sie heißt sie willkommen, sie kommen herein. Und dann muss man sich das wohl doch so vorstellen, wenn Jesus da kommt und dann kommen noch 12 Jünger dazu, sind es 13, dann die Maria und die Martha, dann sind es 15, vielleicht sind sonst noch irgendwie ein paar Leute mitgekommen, also wird vielleicht an die 20 Personen gewesen sein. Und die Hausfrauen unter uns, die wissen, was es heißt, wenn 20 Personen zum Mittagessen kommen. Da gibt es was zu tun. Also da hat man alle Hände voll zu tun. Es ist nicht wegzuleugnen, da ist einiges anzupacken. Ein Kombi-Steamer hatte Martha noch nicht. Es war alles ein bisschen einfacher, aber es war viel Arbeit. Und da musste man anpacken. Sie kommen rein und Martha fängt an, in der Küche alles zu hantieren. Und Jesus, naja, sie haben ja Zeit und sie setzen sich und die anderen setzen sich um Jesus herum, zu seinen Füßen, wie man so schön sagt. Und die Maria setzt sich da auch dazu, denn Jesus hat was Interessantes und etwas Gutes zu sagen. Und die Martha hantiert da in der Küche und guckte mal wieder zwischendurch rüber. Ja, die Maria, die sitzt immer noch da, anstatt dass sie mir jetzt hilft. Die weiß doch auch, ich muss doch noch all diese Sachen parat machen. Sie kiebitzt ein paar Mal und guckt und die Maria kommt nie. Sie sitzt da und hört Jesus zu. Das ist ja wunderbar, aber irgendwann platzt der Martha den Kragen und dann geht sie zu Jesus und sagt ihm das, was sie bewegt. Und zwar, Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt allein dienen? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe, eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Das ist die ganze Geschichte eigentlich. Maria hatte das gute Teil erwählt. Jesus sagt nicht, Martha, das machst du falsch. Martha hat nichts falsch gemacht, die hat viel richtig gemacht. Aber die Maria hat das Bessere erwählt. Maria sah, was wichtig war. Jetzt zu den Füßen Jesus zu sitzen. Jesus war ja nicht gekommen, dass er sich 3 Jahre lang durch Israel eine Tournee macht und sich es gut gehen lässt und dass es lässig ist auch für ihn und seine Jünger, sondern Jesus hatte ja eine Idee, einen Grund, einen Anlass. Er wollte das Reich Gottes verkündigen. Alle Menschen sollten das Reich Gottes kennenlernen und erfahren. Und Jesus erklärte, wie das ist mit dem Reich Gottes. Und das war sein Hauptauftrag. Und wie das Essen ist, naja, ist ja auch gut. Jesus aß bestimmt auch gerne gut. Er war nicht einer, der jetzt irgendwie sagte, nein, man darf nur Heuschrecken und wilden Honig essen, so wie das vielleicht andere gemacht hätten und gesagt haben, so müsste man es auch machen, sondern Jesus aß auch gerne mal gut. Aber das war nicht sein Hauptanliegen. Jesu Hauptanliegen war, dass die Menschen von ihm, vom Reich Gottes, hören. Und das ist das Wichtigste. Und drum sagt er, die Maria hat das Gute erwählt. Darum geht's. Es geht jetzt in dem Augenblick darum, dass die Menschen von Jesus erfahren, vom Reich Gottes erfahren. Und das ist das auch, was wir heute sehen müssen. So toll das Essen ist, und ich esse sehr gerne, und wir machen ja auch Dinner Church und andere Sachen, wo cool sind, wo mit Essen zu tun haben, super Brücke und unbedingt nützen, gell? Aber das Wichtigste ist, dass Jesus groß gemacht wird. Das Wichtigste ist, dass Jesus im Mittelpunkt steht und dass er eben gerühmt wird. Darum geht's. Und wir können in unserem Leben, ich übertrage das einmal so, viele gute Dinge machen, aber das Wichtigste vergessen. viele gute Dinge machen, wo sein müssen und dürfen. Es gibt immer in jedem Haushalt viel zu hantieren. Es gibt noch mit den Kindern noch manches zu tun und die Schule und den Sportverein. Und da gibt es ja noch diese Deko zu machen und jenes zu putzen. Und dann müssen wir noch ein lästiges Programm machen für die Jugendarbeit oder Ähnliches. Und wir sind in einem geschäftigen Mühle drin und wissen gar nicht, dass wir jetzt mal vielleicht auch zurückstellen sollten und sagen, die Priorität hat das, was Jesus zu mir sagen möchte. Das hat Priorität, dass Jesus mich prägen kann und zu mir sprechen kann. Und von dem heraus fließt alles. Jemand, der nahe beim Herzen Jesu ist, der macht das andere auch gerne noch dazu und es geht von der Hand. Aber jemand, der sich nur auf die Äußerlichkeiten konzentriert, der verpasst das Beste. Der verpasst das, dass Jesus zu dir persönlich sprechen möchte, dich prägen möchte, dich fördern möchte, dich weiterbringen möchte. Das alles möchte Jesus. Er möchte eine Schule gehen mit dir, quasi. Er möchte dich durchs Leben führen und er möchte dir helfen und er möchte dir dein Leben zum Besten entfalten. Und das verpasst du, wenn du nicht mit ihm kommunizierst. Drum sage ich, lese die Bibel. Jesus spricht durch sein Wort zu dir. Er möchte dir helfen, diese Dinge in deinem Leben auf die Reihe zu bringen. Er möchte dir helfen, dass dein Leben zur Entfaltung kommt. Er möchte dich auch einmal rügen und dir sagen, so geht's nicht, gell? Macht er auch, zumindest bei mir. Bei mir hat er es nötig. Oder ich habe es nötig, dass es bei mir macht. So rum ist es. Und das macht Gott. Und das Lässige ist, es hilft mir. Und es fördert mich. Und es bringt mich weiter. Und die Beziehung zu Gott, da kann ich aufatmen. So, ich mache dir Mut, das zu tun. Setz dich zu den Füßen Jesu und lerne von ihm. Komm zum Herzen von Jesus. Es geht darum, eine Beziehung zu Jesus zu pflegen. Der liebende Vater will zu dir sprechen, will dich formen, will dich prägen. Es geht nicht um das Gefäß, sondern um den Inhalt. Das, was Jesus durch das Bibellesen an deinem Leben tun möchte. Darum geht es. Sei drum wie Maria und setz dich zu den Füßen von Jesus. Dort ist es gut zu sein. Jesus kennt dich und Jesus geht auf dich ein. Von der Gewissheit, die Bibel ist Gottes Wort. Der Chris hat zu mir gesagt, Olli, bring doch noch ein paar Brocken, dass wir uns wirklich wissen, verlassen können auf die Bibel. Ein bisschen Gewissheit. Nun, wahrscheinlich haben manche von euch den Alpha-Life-Kurs mal besucht und in der Lektion 2, da kommen einige tolle Sachen drin über die Überlieferung von der Bibel, wie zuverlässig das überliefert ist und wie zahlreich die verschiedenen Dokumente sind, die wir haben von der Bibel. Und das ist eine tolle Sache. Ich merke immer wieder, das hören die Leute gern und das stärkt auch und es bringt auch was. Und das ist super. Die Bibel ist glaubwürdig. Du darfst dich auf die Bibel verlassen. Da kann man die unterschiedlichsten Gründe dafür anführen. Aber der wichtigste Grund ist jenes, dass du es selber spürst und erlebst und erfährst. Also, du bist vielleicht mit dem bekannt gemacht worden in der Jugendgruppe und dann hast du irgendwann dich geöffnet und es selber ausprobiert und plötzlich hast du gemerkt, da spricht Gott durch dieses Wort zu mir. Und plötzlich merkst du, es ist wahr. Es spricht zu mir. Gott spricht durch dieses Wort zu mir. Und deswegen verlässt du dich darauf. Und die Argumente, was die dafür sprechen, die sind dann ein bisschen flankierend, unterstützend, helfend, wo einem ein bisschen Boden unter die Füße gegeben wird, auch argumentativ und für den Kopf. Aber überzeugt sind die meisten nicht, weil man da Argumente hin und her gewälzt hat, sondern wir sind überzeugt, weil wir erlebt haben, Gott hat zu uns gesprochen. Und wer das erlebt hat, der ist betroffen, der ist getroffen, der ist begeistert, der ist überzeugt, der ist überwältigt, der ist überführt. All das, denn du hast das Reden Gottes erlebt. Du weißt, wie die Stimme Gottes quasi, Entschuldigung, tönt. Du hast das erlebt. Gott spricht zu uns. Und dieser Vorgang, wie Gott durch dieses Buch zu uns spricht, nun, da sind Geheimnisse drin. Man kann es nicht alles ganz mit dem Verstand klar machen, warum dieses Buch, das doch jetzt schon mindestens 2000 Jahre alt ist oder irgendwie sowas, knapp 2000 und das Alte Testament natürlich noch länger, älter ist, wieso das Buch zu uns heute sprechen soll. Nun, da kann man lang diskutieren, aber was du erlebt hast und persönlich gespürt hast in deinem Leben, dass das stimmt, das ist das stärkere Argument. Wir können nicht ganz alles bis ins Letzte aufschlüsseln. Wir können nicht so viele Argumente zusammenhäufen, dass jemand erschlagen wird und gar nicht mehr anders kann als glauben muss oder Ähnliches. Das wäre die Sache überspannt. Aber gute Dinge, gute Argumente können unserem Glauben ein Fundament geben. Und wir dürfen wirklich von einer Gewissheit davon sprechen, dass die Bibel Gottes Wort ist. Ich habe zwei Dinge herausgesucht, vielleicht aus der Archäologie, um euch ein bisschen ein paar Dinge noch zu geben, zu dem, was ihr vielleicht vom Alpha Life her kennt oder anderweitig kennt. Der Glaube wird ja immer wieder ein bisschen madig gemacht. In Zeitschriften, die kurz vor Weihnachten erscheinen und aus einem gewissen Sektor kommen und dann jeweils sagen, naja, es stimmt ja sowieso alles nicht. Man kann es aber auch andersrum machen und sagen, nein, es gibt ganz gute, vernünftige Argumente, die dafür sprechen. Zum Beispiel eins. Also die Bibel ist glaubwürdig und Gott redet durch die Bibel zu uns. Das ist die Grundlage. Jetzt ein Beispiel aus der Archäologie, das ist die Stadt Ai. Oder man könnte auch sagen, die Landnahme von Israel, als sie aus Ägypten kamen und das Land, das verheißene Land eingenommen haben. Da haben sie Jericho eingenommen und Ai eingenommen und auch andere Städte. Und da gab es eben ein Ding, hier ist Ai, also hier ist es markiert, so heißt es heute. Und die Israeliten kamen hier von, naja, Ägypten ist hier irgendwo unten, sie kamen hier rüber und sie zogen hier über den Jordan, nahmen Jericho ein und nahmen Ai ein. Und es ist passiert schon vor einiger Zeit, nämlich 1838, als die Archäologie noch gerade in den Kinderschuhen war. Da ging der Archäologe und Bibelforscher Edward Robinson hin nach Israel und ließ sich diesen Hügel, diesen Tell zeigen, wo Ai ist. Er ließ sich das von den Einheimischen zeigen, von den Beduinen, wo ist Ai? Aha, das ist dieser Hügel. Und begeistert fing er an zu graben und er fand tatsächlich eine Kirche. Und da sagte er sich, das kann ja gar nicht sein, das ist ja Kirche, das ist ja nach Jesus, das ist ja gar nicht zu der Zeit, wo da das Land eingenommen ist, das kann doch gar nicht so stimmen. Also der Hügel ist es nicht. Ich nehme mal den nächsten Hügel, der da ist, und hat dort gegraben. Und siehe da, er wurde fündig. Er fand eine Stadt, die abgebrannt worden ist, so wie es eben von Ai berichtet worden ist. Es gab aber einen Fehler. Und zwar, er hat festgestellt, die Stadt, die war schon länger abgebrannt. Also entweder kamen die Israeliten und nahmen dann eine Stadt ein, die schon längst abgebrannt war, was natürlich nicht viel Sinn macht, aber das dann als große Story verkauft haben und die haben wir auch gemacht. Das wäre die eine Variante. Oder aber die andere Variante, die ganze Chronologie von der Bibel stimmt nicht. Die müssten wir um ein paar hundert Jahre verschieben. Und diese Argumente haben wir gehört und gehört und gehört und haben Generationen von Christen immer wieder auch ein bisschen unsicher gemacht. Es stimmt nicht, was dort in der Bibel drin steht, es ist unzuverlässig. So, ich mag mich auch noch an Filme erinnern, die ich gesehen habe, und da steht man dann da, dann zeigen sie den Ruinenhügel und dann sagt man, das weiß ich gar nicht, stimmt mein Glaube? Und jetzt ging die Geschichte aber natürlich weiter, darum erzähle ich sie euch. 150 Jahre lang hat man uns das erzählt. Bis vor wenigen Jahren, da hat man erneut gegraben, und zwar auf dem ersten Hügel, den ich euch gesagt habe. Hier ist er. Auf dem ersten Hügel, sie haben ein bisschen weiter, 200 Meter weiter gegraben und auch vielleicht auch ein bisschen tiefer gegraben, und tatsächlich auf demselben Hügel ist eben die Stadt Ai gestanden. Einfach, man musste tief genug graben und an der richtigen Stelle graben. Die Stadt Ai war dort. Und die Archäologie bestätigt, man hat auch solche Brandspuren gefunden von der Stadt Ai. Die Stadt Ai ist tatsächlich genau an diesem Ort und genau auch in dem Zeitraster, wie die Bibel das erzählt, von der Chronologie her. Und es bestätigt, es ist tatsächlich so gewesen, wie die Bibel berichtet. Aber das war erst im Jahr 2015. Das sind aktuelle Sachen. Vor wenigen Jahren noch hat man das anders erzählt. Nämlich so, wie man 150 Jahre lang das falsch erzählt hatte. Dass es eben nicht stimmen würde. Und doch, die neueste Archäologie bestätigt, es ist tatsächlich so gewesen. Und solche Fälle gibt es noch ganze Portionen. Es beweist die Bibel nicht. Aber es zeigt, dass die Bibel doch historisch zuverlässig ist und dass man sich darauf bauen kann und weiß, das ist wirklich passiert. Es sind nicht einfach nur Märchengeschichten. Eine zweite Geschichte, die Teldan-Inschrift. Also auch wieder etwas aus der Archäologie. Man hat lange Jahre gemeint oder behauptet, Historiker haben behauptet, naja, David steht in der Bibel, er hat ein großes Reich aufgebaut, ach, das wird wahrscheinlich alles übertrieben sein. Glauben wir nicht. Und man hatte da nie was gefunden gehabt über den David, dann hat man gesagt, das sind doch alles nur Geschichten, die dort stehen. Das hat man dann später mal erfunden, um das eigene Nation ein bisschen groß zu machen und zu zeigen, wie toll man ist. So hat man das in etwa dargestellt. Bis in die 90er Jahre hinein. Also, ich habe da schon gelebt, noch nicht ganz alle, aber bis in die 90er Jahre hat man das so erzählt. Im Jahre 1993 hat man dann in Teldan, das ist an der Nordgrenze von Israel, Ausgrabungen gemacht und man hat eine Stele gefunden. Hier ist sie und hier wird eben die Königsherrschaft Davids erwähnt. Man hat es natürlich eingefärbt, dass man es besser lesen kann hier. Man hat 1993 gefunden, dass tatsächlich diesen David, dass es diesen gab. Man hat es bewiesen quasi auf einer Inschrift. Und dann ist man da schon ein bisschen unsicherer geworden mit solchen lauthalsigen Gegenargumenten und Behauptungen. Im Jahr 2005 hat man dann in Jerusalem gegraben und man hat definitiv dann den großen Tempel von David ausgegraben. Zumindest große Teile davon. Das heißt, man weiß heute, ja, das war wirklich groß für die damaligen Verhältnisse. David war ein großer König geworden. Im Jahr 2008 hat man dann noch eine Grenzstadt zu den Philistern ausgegraben. Und wenn man weiß, es ist eine Grenzstadt, dann weiß man, da ist die Grenze verlaufen zu den Philistern. Da wusste man etwas mehr über die Ausmaße vom Königtum Davids. So Stück um Stück wurden auch hier durch die Archäologie die Aussagen der Bibel bestätigt. Und jetzt gäbe es noch viele, viele andere Argumente auch, warum die Bibel zuverlässig ist, zuverlässig überliefert worden ist, warum die Berichte glaubwürdig sind. Man könnte viele Argumente anführen, da bräuchte man ein paar Tage dafür, um die alle anzuschauen. Gibt es. Aber unterm Strich dürfen wir sagen, die Bibel ist zuverlässig. Wir können drauf bauen. Es ist nicht nur einfach ein altes, erfundenes Buch, sondern wir haben hier profunde Belege aus der damaligen Zeit. Die Bibel spricht die Wahrheit. Es gibt sicherlich immer noch andere Dinge, die offen sind. Es sind nicht alle Fragen beantwortet, aber darum geht es nicht. Es geht darum, du darfst wissen, die Bibel ist Gottes Wort. Gott spricht durch dieses Wort zu dir. Du darfst es aufnehmen in deinem Alltag, du darfst es umsetzen. Gott möchte dir etwas Gutes tun, indem du sein Wort liest, indem er zu dir spricht indem du weißt, es ist ein lebendiger Gott, der da ist. Du lernst Jesus kennen, du lernst Gott kennen, du weißt, wie sich diese Dinge verhalten. Und drum lohnt sich das. Gott führt dich durch sein Wort. Er führt dein Leben durch sein Wort. So müsste man sagen. Er ist ein zuverlässiger Gott, der zu dir spricht. Und drum lohnt sich's, in der Bibel zu lesen. Das macht Gott. Ich möchte beten. Herr Jesus, danke schön, dass wir gewiss sein dürfen, die Bibel ist dein Wort. Danke, dass du zu uns sprichst durch dein Wort. Ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen, wo jetzt hier ist oder auch an der Übertragung im Video guckt, dass du sprichst persönlich ins Leben hinein. Danke, dass du ein lebendiger Gott bist. Amen. Wir hören jetzt noch ein Lied, wird eingespielt, ist zur Vertiefung, man kann noch einmal drüber nachdenken. Man darf natürlich auch dann, ihr habt ja diese Hefte für die Kleingruppen oder für euch persönlich, man darf vertiefen, viel Freude dabei.